Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Maria Grunwald. Schön, dass Sie dabei sind. Einige Themen in den nächsten 30 Minuten. Taurus Schlagabtausch im Bundestag. Bundeskanzler Scholz bleibt bei seinem Nein für eine Lieferung, weil...
Es handelt sich um eine weitreichende Waffe, die bis zu 500 Kilometer reicht. Und es ist eine Waffe, wo ich es nicht für verantwortbar halte, sie ohne die Beteiligung von deutschen Soldaten im Einsatz verfügbar zu machen,
sagte der Kanzler. Die Debatte im Bundestag, sie war hitzig, voller Vorwürfe. Wir berichten. Außerdem, Luftbrücke für Gaza. Die Bundeswehr soll die Menschen im Gazastreifen aus der Luft mit Hilfsgütern versorgen. Dafür gab es grünes Licht vom Bundesverteidigungsministerium. Und weniger Papierkram, mehr Entlastung. Das Bundeskabinett bringt neue Regeln auf den Weg, um Bürokratie abzubauen. Es soll um eine Entlastung von rund 1 Milliarde Euro für die Unternehmen gehen. Und im Hintergrund geht es heute um die Präsidentschaftswahl in Russland. Die ist jetzt Ende dieser Woche. Es gilt als sicher, dass Putin wiedergewählt wird. Ein autoritäres System sendet Signale, zu hören um 18.40 Uhr, also gleich nach dieser Sendung im Hintergrund. Zum ersten Mal in diesem Jahr musste sich Kanzler Scholz den Fragen der Abgeordneten heute im Bundestag stellen. Warum liefert Deutschland nicht den Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine? Das war dabei die alles entscheidende Frage. Und Scholz sagte erneut, nein, Taurus wird nicht geliefert, weil, wir haben es ja gerade auch gehört, diese weitreichende Waffe seiner Ansicht nach nur richtig verantwortungsvoll verwendet werden kann, wenn dabei deutsche Soldaten beteiligt sind. Längst hat sich Scholz mit seinem Nein zu einer Taurus-Lieferung gegen Überlegungen seiner eigenen Koalition gestellt. Hitzig also die Debatte. Und die schärfste Kritik, die kam von der Union. Stefan Detjen.
In der turnusmäßigen Befragung im Bundestag werden die Regierungsmitglieder mit allen denkbaren Themen aus allen politischen Richtungen konfrontiert. Es kann in einem Moment um die großen Linien der internationalen Politik gehen und im nächsten um die lokalen Probleme aus den Wahlkreisen einzelner Abgeordneter. Heute also nahm der Bundeskanzler stehend auf der Regierungsbank die Fragen entgegen und es war klar, dass ein Thema diese Stunde im Bundestag besonders prägen würde, die Debatte um den deutschen Marschflugkörper Taurus.
Ich will auch gerne den Stier bei den Hörnern packen und noch einmal ausdrücklich sagen,
setzte Olaf Scholz das Thema selbst schon in seinem kurzen Eingangsstatement auf die Tagesordnung und erklärte, warum er der Ukraine die Lieferung der begehrten Lenkwaffe verweigere.
Ich halte es für erforderlich, dass wir bei der Lieferung von Waffen sicherstellen, dass es keine Beteiligung deutscher Soldaten gibt.
Die Frage, ob ein Einsatz des Taurus in der Ukraine nur mit direkter Hilfe deutscher Soldaten möglich ist, wird seit Wochen debattiert. In der von russischen Diensten abgehörten Videokonferenz hatten ranghohe Bundeswehroffiziere auch Möglichkeiten erörtert, den Taurus in die Ukraine zu liefern und die Bedienung unter Einbußen an Zielgenauigkeit ganz der ukrainischen Luftwaffe zu überlassen. Dass der Kanzler dies ebenso wie eine indirekte Lieferung oder Bedienung durch die britischen Streitkräfte ablehnt, wird etwa von Unionsfraktionen Fraktionsvize Johann Wadephul als Ausdruck des Misstrauens gewertet.
Was bewegt Sie eigentlich, dieses tapfere Volk und diese Armee, die sich bisher an alle Absprachen gehalten hat, ihr so zu misstrauen?
In seiner Antwort gab Scholz der Debatte eine ganz neue Richtung.
Herr Kollege, die Bürgerinnen und Bürger haben Angst vor Ihnen.
Die Deutschen hätten Angst vor jenen, die eine Lieferung des Taurus fordern. Das ging im Bundestag Richtung Union, indirekt aber auch gegen jene bei FDP und Grünen, die den Kanzler deswegen aus der eigenen Koalition offen unter Druck setzen. Doch Scholz sieht sich durch jüngste Meinungsumfragen bestärkt, die selbst unter Unionsanhängern eine überwiegende Skepsis gegenüber einer Lieferung des Taurus messen. Und Scholz nutzt das offensiv, um die Auseinandersetzung in einem höchstpersönlichen Schlagabtausch mit dem CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen zuzuspitzen.
Sehr geehrter Abgeordneter, lieber Norbert, dass du alles weißt und eine öffentliche Kommunikation betreibst, die darauf baut, dass dein Wissen kein öffentliches Wissen ist. Ich glaube, das sollte in der Demokratie nicht der Fall sein.
Also, da muss ich auch jetzt mal zu sagen können.
Der liebe Norbert bekommt von Bundestagspräsidentin Baas extra Redezeit, um die Attacke des Kanzlers zu beantworten und keilt zurück.
Ich muss diesen Vorwurf erheben. Sie spielen nicht mit klaren Karten und Sie zielen darauf ab, die Öffentlichkeit in dieser Frage zu täuschen, in einer Frage der europäischen und nationalen Sicherheit.
Mit dem Vorwurf, Wissen in der Debatte zu vertuschen oder die Öffentlichkeit zu täuschen, ist die Auseinandersetzung über die Unterstützung der Ukraine tief in der deutschen Innenpolitik angekommen. Hinter den Kulissen heißt es bei der Opposition, Scholz nutze das Thema, um sich als Friedenskanzler in Szene zu setzen und seine Gegner als Kriegstreiber darzustellen. Vergleiche zur Debatte um den Irakkrieg und den Bundestagswahlkampf 2002 werden gezogen. Gerhard Schröder führte die SPD damals mit einer scharfen Abgrenzung von der Bush-Regierung in Washington aus dem Umfragetief und zur Wiederwahl der rot-grünen Koalition.
Aus unserem Hauptstadtstudio der Bericht von Stefan Detjen. Und während Deutschland über die Lieferung der Taurus-Marschflugkörper streitet, gehen die russischen Angriffe auf die Ukraine weiter. Im Osten der Ukraine sind nach Angaben der Behörden mindestens 3 Menschen getötet worden. Und gestern kursierte vor allem die Meldung, dass russische Putin-Gegner, die von der Ukraine bewaffnet wurden, in russische Orte nahe der ukrainischen Grenze eingerückt sein sollen, in die Gebiete Kursk und Belgorod. Die Lage in der Ukraine, Andrea Beer, fasst sie zusammen.
Sie brennen lichterloh. Die oberen Stockwerke des Wohnhauses in der Gebietshauptstadt Sumy im Nordosten des Landes. Mindestens ein Mann kam ums Leben und 10 Menschen wurden bisher aus den kantigen Trümmern geborgen. Die Region Sumy wird häufig von Russland aus angegriffen und die todbringenden Shahed-Drohnen rissen auch diese junge Mutter aus dem Schlaf. Wir haben die ersten Explosionen gehört, die irgendwo oben am Himmel waren. Ich habe mir das Kind geschnappt und meinem Mann zugerufen, dass wir uns im Flur verstecken müssen. Und wir haben die zischenden Geräusche gehört, der herabstoßenden Shahed-Drohne und dann eine Explosion. 3 russische Angriffe trafen nach Angaben der regionalen Militärverwaltung auch Krivi Rih, die Heimatstadt von Präsident Volodymyr Zelensky im Süden des Landes. Dort wurden mehr als 20 Hochhäuser, 2 Kindergärten und 2 Schulen getroffen, sowie Verwaltungs- und Geschäftsgebäude und Autos beschädigt. Die regionale Militärverwaltung Dnipropetrovsk erklärte, 4 Menschen seien getötet und mehr als 40 verletzt worden, auch 12 Kinder. Unterdessen sorgte eine Erklärung für Aufmerksamkeit. Auf dem Messenger Telegram bezogen die 3 Gruppierungen Legion Freies Russland, Russisches Freiwilligenkorps und Sibirisches Bataillon gemeinsam Stellung zu ihren jüngsten Angriffen auf die russischen Grenzregionen Belgorod und Kursk. Soweit bekannt bestehen die Einheiten ausschließlich aus Russen und der Chef der sogenannten Legion Freies Russland, Maximilian Andronikow, wandte sich an die, Zitat, lieben Mitbürger, Bewohner und Beamte in Belgorod und alle anderen. Man sei nicht gekommen, um zu töten, so Andronikow, der in dem Video in Uniform und bewaffnet auftritt. Wir kommen, um euch aus Armut und Angst und von der Diktatur und der terroristischen Organisation der herrschenden Macht zu befreien. Für eine Zukunft eurer Kinder, ohne Sanktionen, Repressionen, ohne Wahlen, ohne eine echte Wahl und ohne Krieg. Ihre Angriffe in den russischen Grenzregionen stünden im direkten Zusammenhang mit den anstehenden, Zitat, Pseudowahlen um die Präsidentschaft in Russland, sagte ein weiteres Mitglied der Legion Freies Russland, dem ukrainischen Radio NW. Die russischen Einheiten, die auf Seiten der Ukraine kämpfen, wollen Putin stürzen. Darüber hinaus haben sie unklare politische Pläne. Das russische Freiwilligenkorps wird vom Neonazi Denis Kapustin angeführt. Mitglieder des sibirischen Bataillons wollen beispielsweise ein unabhängiges Buryatien. Viele seien unterschiedlich motiviert. Das sagte ein Sprecher dem ARD-Studio Kiew bei einem Training des sibirischen Bataillons im vergangenen Oktober. Er wollte anonym bleiben. Sie alle unterschreiben einen Vertrag mit der ukrainischen Armee und sie werden alle Kampfaufgaben an der Seite anderer ukrainischer Armeeeinheiten erfüllen. Sie werden eine typische Einheit der ukrainischen Streitkräfte. Es ist keine Besonderheit, dass sie Bürger der Russischen Föderation sind. Sie haben einen Vertrag unterschrieben, das ist alles. Die ukrainische Führung äußerte sich bisher wenig konkret zu den Angriffen auf Belgorod und Kursk. Der Sprecher des Militärgeheimdienstes Andriy Yusov sagte nur, die russischen Freiwilligenbataillone seien unabhängige Einheiten, die in Russland operieren würden, wo sie schließlich zu Hause seien.
Aus Kiew Andrea Beer. Krieg in Nahost gegen die terroristische Hamas. Im Gazastreifen heißt das vor allem für die Zivilbevölkerung ein Leben in ständiger Flucht, ein Leben in Angst, ein Leben mit Hunger. Und die Bilder, wie verzweifelte Menschen Laster mit Hilfsgütern bedrängen, dabei gar Menschen sterben, sie gingen um die Welt. Eine Luftbrücke für Gaza könnte helfen und daran beteiligt sich auch die Bundeswehr, ihr Auftrag, die Menschen mit Hilfsgütern aus der Luft zu versorgen. Frank Capellan.
Schon heute Abend wird das erste der zurzeit in Frankreich stationierten deutschen Transportflugzeuge nach Jordanien aufbrechen, um von dort aus Hilfsgüter in den Gazastreifen zu bringen. Zwei Maschinen vom Typ Hercules C-130 stellt die Luftwaffe bereit, um Nahrung und Medikamente über dem Gazastreifen abzuwerfen. Nach Einschätzung von Verteidigungsminister Boris Pistorius könnten die ersten Paletten schon Ende der Woche per Fallschirm zu den Menschen in Gaza kommen.
Jede Maschine kann etwa 18 Tonnen Güter aufnehmen. Die Mannschaften sind erprobt und erfahren, sodass ich davon ausgehe, dass es einige Flüge geben wird. Das hängt ab von dem Material und der Zuführung des Materials. Aber es wird nicht nur zwei Flüge geben. Die Flüge werden aufgenommen bis zum Ende der Woche und dann so lange fortgeführt, wie erforderlich und möglich.
Dass Deutschland nun Hilfsgüter für die Palästinenser im Gazastreifen abwirft, ist auch ein politisches Signal. Indirekt lässt sich das auch als Kritik an Israels Premier Benjamin Netanyahu werten, nicht genügend Hilfe auf dem Landweg zuzulassen.
Ja, so kann man das werten, also kann ich einfach nur Ja sagen.
Meint die parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion Katja Mast.
Es geht darum, die humanitäre Situation im Gazastreifen zu verbessern. Und wir nutzen jetzt diese Luftbrücke. Und es wäre gut, wenn auch mehr Transporte auf dem Landweg in den Gazastreifen kommen könnten.
Außenministerin Annalena Baerbock hatte zuletzt immer wieder Druck gemacht und das Verteidigungsministerium ersucht, sich an der Luftbrücke zu beteiligen. Die grüne Ministerin hatte Netanyahu dazu aufgefordert, Hilfstransporte auf dem Landweg in den Gazastreifen zu lassen, ohne durchschlagenden Erfolg. Um die Not der Menschen zu lindern, werden auch über das Meer Hilfsgüter gebracht. Die Amerikaner errichten einen provisorischen schwimmenden Hafen. Bis dahin aber soll auch aus der Luft geholfen werden. Für die deutschen Flieger eine nicht ganz ungefährliche Mission, betont Sozialdemokrat Pistorius.
Die Mannschaften sind außerordentlich erfahren. Das Ganze wird in einer Flughöhe passieren, die die Gefahren durch einen Beschuss vom Boden minimieren. Gleichzeitig sind sie so erprobt in den Verfahren, dass das, was abgeworfen wird, auch ankommt. Jedenfalls hoffen wir das. Ganz sicher kann man bei einer Flughöhe dieser Art nicht sein.
Einmal mehr zeigt die Bundeswehr, dass sie da ist, wenn sie gebraucht wird, erklärt die grüne Verteidigungsexpertin Agnieszka Brugger. Wie sie fordert auch Regierungssprecher Steffen Hebestreit die israelische Regierung dazu auf, weitere Grenzübergänge nach Gaza zu öffnen, um schneller und effektiver über den Landweg helfen zu können.
Weil solche Hilfslieferungen, ob sie nun über den Seeweg erfolgen oder über die Luft, sind weder zielgerichtet noch können sie in dem Maße die Betroffenen erreichen. Und deswegen bleibt unsere Aufforderung dabei, dass Israel es ermöglicht, dass mehr substanzielle humanitäre Hilfe nach Gaza kommt.
Auch Oppositionsführer Friedrich Merz unterstützt Deutschlands Beteiligung an der Luftbrücke. Der CDU-Vorsitzende hatte sich bei einem Israel-Besuch und einem Treffen mit Netanyahu sehr positiv über den Regierungschef geäußert, gibt sich inzwischen aber kritischer.
Der Gazastreifen, die Bevölkerung dort braucht Hilfe auf dem Landweg. Und da steht Israel auch mit in der Verantwortung, dafür zu sorgen, dass diese humanitäre Katastrophe nicht noch schlimmer wird.
Transporte aus der Luft und über See können die fehlenden Lkw-Lieferungen bei weitem nicht wettmachen, betont heute auch ein Sprecher der Vereinten Nationen.
Die Bundeswehr beteiligt sich an der Luftbrücke für Gaza. Das war ein Bericht von Frank Capellan. V-Leute sind sogenannte Vertrauenspersonen, die mit einer falschen Identität, also verdeckt, vom Verfassungsschutz oder der Kriminalpolizei in Extremistenkreise oder kriminelle Milieus eingeschleust werden. Sie sollen Informationen, Beweise für die kriminellen Machenschaften sammeln. Kein ungefährlicher Job. Und was, wenn der V-Mann doch überläuft? Der Einsatz von V-Leuten, er gilt als heikel. Das Bundeskabinett hat heute dazu neue Regelungen beschlossen. Katharina Hamburger mit den Einzelheiten.
Einheitliche gesetzliche Regelungen für den Einsatz sogenannter V-Personen durch die Polizei sieht der Gesetzentwurf aus dem Justizministerium vor, der heute im Kabinett verabschiedet worden ist. Bislang wird die Anwerbung und der Einsatz sogenannter Vertrauenspersonen aus zum Beispiel der organisierten Kriminalität von Polizeibehörden teils unterschiedlich anhand von Dienstvorschriften gehandhabt. Der Gesetzentwurf sieht es nun vor, dass es in Zukunft nur noch möglich sein soll, Vertrauenspersonen einzusetzen, wenn ein Gericht dies auf Antrag der Staatsanwaltschaft anordnet. Möglich sein soll der Einsatz auch nur, wenn zum Beispiel eine Aufklärung durch andere Maßnahmen nicht möglich ist und auch nur in bestimmten Bereichen wie Waffen oder Drogenhandel. Geregelt werden soll auch, unter welchen Voraussetzungen jemand nicht als V-Person tätig sein kann. Zum Beispiel dann, wenn durch die Geld- oder Sachzuwendungen, die diese Person für ihre Informationen bekommt, auf Dauer ihr Lebensunterhalt gesichert wird, sie also darauf angewiesen ist. Neben den Regelungen für die V-Personen sollen auch die für sogenannte verdeckte Ermittler, also zum Beispiel Polizeibeamte, die sich undercover in ein bestimmtes Milieu begeben, um zu ermitteln, angepasst werden. Dafür gibt es bereits eine gesetzliche Grundlage, allerdings sollen die Berichts- und Dokumentationspflichten über diese Einsätze erweitert werden. Geregelt werden soll auch, für V-Personen und verdeckte Ermittler gleichermaßen, unter welchen Umständen das Verleiten zu einer Straftat zulässig ist. Aus Sicht von Justizminister Buschmann ist es wichtig, das Instrument der V-Person auf eine rechtsstaatlich sichere Grundlage zu stellen. Die Regelungen in dem vom Kabinett beschlossenen Gesetzentwurf, der nun in den Bundestag geht, hält er auch für sinnvoll für die Beamten und Beamtinnen, die die V-Personen führen.
Weil wir damit klar ziehen, wo die Grenzen zwischen Recht und Unrecht verlaufen. Das führt auch zu mehr Rechtssicherheit für die Ermittlerinnen und Ermittler. Und deshalb bin ich sehr froh, dass wir endlich einen Gesetzentwurf vorlegen können, den sich viele Expertinnen und Experten deshalb schon lange gewünscht haben.
So Marco Buschmann, FDP. Allerdings, viele der Experten üben Kritik an dem Entwurf. So sprach der Deutsche Richterbund schon vor einigen Wochen von überbordenden Dokumentationspflichten. Der Bund deutscher Kriminalbeamter sieht es ähnlich. Der Entwurf habe Regelungscharakter, der in der Praxis nicht umsetzbar sei, meint Dirk Peglow, Bundesvorsitzender des BDK im Deutschlandfunk.
Der wird zur Folge haben, dass wir den Einsatz von Vertrauenspersonen, der evident wichtig ist in bestimmten Kriminalitätsbereichen, einfach weniger oder kaum noch durchführen können.
So Peglow. Kritik kommt auch aus der Opposition. Der Vorschlag Buschmanns sei so praxisfern, dass er den Einsatz von V-Leuten generell gefährde, sagt Andrea Lindholz, stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende.
Es ist zum Beispiel verheerend, dass eine Vertrauensperson künftig keine engste Verbindung mehr zur Zielperson haben darf. Es ist absolut lebensfremd, wenn der Einsatz einer Vertrauensperson von der vorherigen Zustimmung eines Richters abhängig gemacht wird. Dadurch werden Gerichte, Staatsanwaltschaft und Polizei aus einem unbegründeten Misstrauen heraus mit unnötiger Bürokratie belastet.
So CSU-Innenpolitikerin Lindholz. Aber auch innerhalb der Koalition gibt es Kritik am Gesetzentwurf und die klingt ähnlich wie die aus der Opposition. Praxisfern nennt Sebastian Fiedler, SPD-Innenpolitiker, Teile der Regelungen.
Zum Beispiel, dass man mit Vertrauenspersonen jetzt ein Wortprotokoll erstellen soll. In der Praxis wäre das dann irgendwo im Rotlichtmilieu oder irgendwo auf der Straße zu erledigen. Und an anderen Stellen weisen die Juristinnen und Juristen darauf hin, dass zum Beispiel Richtervorbehalte eingepflegt werden, die da rechtsstaatlich eigentlich nicht geboten sind.
Sagte Sozialdemokrat Fiedler unserem Hauptstadtstudio und kündigte Änderungen im parlamentarischen Verfahren an.
Katharina Hamberger über die neuen Regeln für den Einsatz von V-Leuten. Und das Bundeskabinett brachte heute noch einen weiteren Gesetzesentwurf auf den Weg, nämlich um Bürokratie abzubauen. Also das, was von der Wirtschaft und der Verwaltung immer wieder so vehement gefordert wird und doch nicht unbedingt eintritt. Denn neue Gesetze entpuppen sich oft als weitere Bürokratiemonster. Nun aber soll die Wirtschaft um fast 1 Milliarde Euro entlastet werden. Gut gemeint, aber ein viel zu zaghaftes Gesetz, sagen bereits die Kritiker, wie etwa der Bundesverband Deutscher Start-ups, Jörg Münchenberg.
Zumindest die Regierung sieht sich auf einem guten Weg. Mit dem 4. Bürokratieentlastungsgesetz habe man zusammen mit anderen Maßnahmen das größte Paket zum Abbau von Bürokratie beschlossen, das es jemals in Deutschland gegeben habe, lobte Justizminister Marco Buschmann, FDP, die Ampelkoalition.
Im Zuge dieses Programms haben wir bereits das Wachstumschancengesetz auf den Weg gebracht. Wir haben bereits Erleichterungen im Bilanzrecht auf den Weg gebracht und als dritter Schritt folgt jetzt das Bürokratieentlastungsgesetz 4. Diese Maßnahmen haben insgesamt ein Volumen von über 3 Milliarden Euro Erfüllungsaufwand, die jedes Jahr eingespart werden.
Die heute vom Kabinett beschlossenen Maßnahmen sollen den Unternehmen nach den Berechnungen der Regierung eine Entlastung von 944 Millionen Euro bringen. Zentraler Punkt ist dabei eine Verkürzung der Aufbewahrungsfrist für Buchungsbelege, etwa von Rechnungen oder Kontoauszügen, von derzeit 10 auf dann 8 Jahre. Zudem sollen Betriebskostenabrechnungen digitalisiert werden. Der Meldezettel in Hotels, zumindest für Inländer, soll ebenfalls wegfallen.
Ein roter Faden in diesen vielen Maßnahmen ist der Kampf gegen die Zettelwirtschaft.
Längst gilt die überbordende Bürokratie hierzulande als Standortnachteil. Laut Statistischem Bundesamt haben sich die Bürokratiekosten von 50 Milliarden Euro im Jahr 2018 auf inzwischen rund 66 Milliarden Euro erhöht. Die Wirtschaftsverbände begrüßten heute zwar grundsätzlich die Maßnahmen, zeigten sich aber dennoch enttäuscht. Von einem verpassten Befreiungsschlag war etwa beim Bundesverband der deutschen Industrie die Rede. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer forderte wiederum Nachbesserungen im anstehenden parlamentarischen Verfahren. Sie hätte sich mehr gewünscht, sagte auch Verena Pauster, Vorsitzende des Start-up-Verbandes im Deutschlandfunk.
Was kann falsch daran sein, Arbeitsverträge digital zu unterschreiben? Das ist immer noch der gleiche Arbeitsvertrag. Die Person wird auch nicht gezwungen, der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin, die hat ein Wahlrecht. Also da hätte es so viele Möglichkeiten gegeben, das jetzt einfach mal abzuräumen. Und ich glaube, da sind wir immer nicht mutig genug. Wir denken immer nur in Absicherung statt in Chancen.
Auch Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck von den Grünen erklärte heute, das Gesetz müsse um weitere Entlastungspakete ergänzt werden. Buschmann wiederum verwies auf die EU-Gesetzgebung. Mehr als die Hälfte der bürokratischen Vorgaben würden inzwischen in Brüssel gemacht. Die FDP hatte damit auch die Ablehnung des EU-Lieferkettengesetzes begründet, was jedoch nicht zuletzt bei Menschenrechts- und Hilfsorganisationen auf scharfe Kritik gestoßen war. Gleichzeitig stellte auch der Justizminister heute weitere Entlastungsmaßnahmen in Aussicht.
Deshalb ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir zügig jetzt das Vergaberecht angehen. Das ist etwas, was viele kleine und mittlere Unternehmen als so kompliziert empfinden, dass sie sich häufig gar nicht mehr trauen, sich an solchen Vergabeprozessen, wo die öffentliche Hand Aufträge vergibt, zu beteiligen.
Das Thema Bürokratieabbau, versprach Buschmann, bleibe ein Dauerthema in dieser Legislaturperiode.
Mehr Entlastung, weniger Bürokratie, das versprechen die neuen Regelungen, um Bürokratie abzubauen. Jörg Münchenberg brachte sie uns nahe. Das EU-Parlament hat das weltweit erste KI-Gesetz beschlossen, genannt AI Act. Damit soll es europaweit einheitliche Regeln für den Einsatz von künstlicher Intelligenz geben. Denn Warnungen, wie gefährlich diese werden könnte, die gibt es viele. Und während in Brüssel das Regelwerk als historisch bezeichnet wird, befürchten Wirtschaftsverbände durch die Regulierung Wettbewerbsnachteile. Was sieht das KI-Gesetz vor? Caroline Born berichtet.
Die große Mehrheit der Abgeordneten steht hinter dem AI Act.
And it is adopted. Congratulations on this seminal work.
Parlamentspräsidentin Roberta Metsola spricht von einem bahnbrechenden Werk. Damit es in Kraft treten kann, braucht es noch grünes Licht von den EU-Mitgliedstaaten. Das gilt als Formsache. Damit ist der Weg frei für das weltweit erste umfassende Regelwerk für künstliche Intelligenz. Trotz der hohen Zustimmung im EU-Parlament, 523 Stimmen dafür, 46 dagegen und 49 Enthaltungen, gibt es auch unter den Abgeordneten Kritik. Axel Voss von der CDU nennt den Gesetzestext extrem vage. Und das System aus europäischen und nationalen Aufsichtsbehörden zu kompliziert. Für Daniel Abou, Geschäftsführer vom KI-Bundesverband, einem Zusammenschluss von 400 deutschen KI-Unternehmen, ist es ein annehmbarer Kompromiss.
Das Gesetz, also die Worte stehen, aber die konkreten Umsetzungsmodalitäten, Standardisierung, welche Zertifizierungen man braucht oder so, die werden im Augenblick noch erarbeitet.
Abou appelliert im Deutschlandfunk an die einzelnen EU-Mitgliedstaaten, die neuen Regeln in gleichem Maße umzusetzen. Ähnlich der deutsche Digitalverband Bitkom. Verbandssprecher Ralf Wintergerst ermahnt die Bundesregierung, das Regulierungskorsett nicht zu eng zu schnüren. Denn das Ziel sei, so Wintergerst, dass deutsche Unternehmen und Startups auf Augenhöhe mit den starken internationalen Playern kommen könnten. Die Befürchtung ist, dass zu hohe Kosten die Innovation hierzulande ausbremsen könnten. Svenja Hahn, Europaabgeordnete der FDP.
Es bleiben Bürokratie und Unklarheiten, die für Big-Tech-Unternehmen leichter zu stemmen sein werden als für KMU.
Also für kleinere und mittlere Unternehmen. Der AI Act unterteilt künstliche Intelligenz in Risikogruppen. Je mehr Risiken in einer KI-Anwendung stecken, desto strenger die Regeln. Sogenannte Basismodelle, also die Grundlage für Textgeneratoren wie ChatGPT, müssen Mindeststandards erfüllen. Transparenz über ihre Trainingsdaten zum Beispiel. Wenn ein systemisches Risiko befürchtet wird, gelten umfassendere Pflichten. Bestimmte Anwendungen sind ganz verboten, darunter das aus China bekannte Social Scoring, mit dem eine Behörde das Verhalten von Menschen bewerten kann. Die umstrittene biometrische Gesichtserkennung darf genutzt werden, in Ausnahmefällen auch in Echtzeit. Bei der Verwendung von aufgezeichnetem biometrischem Videomaterial braucht es eine richterliche oder behördliche Genehmigung. Solche Schutzmaßnahmen hält der italienische Sozialdemokrat Brando Benifei für ausreichend.
There is no risk at all of mass surveillance because we have put extremely strict safeguards.
Im Unterschied zu Sozialdemokrat Benifei warnen Linke und Piraten vor einer Massenüberwachung. Auch der FDP sind die Hürden für eine Nutzung nicht hoch genug. Bis die Mitgliedstaaten den AI Act vollständig umsetzen müssen, dauert es noch. Erst in 2 Jahren läuft die Frist für alle Punkte ab. Bis dahin hofft die EU, dass auch andere Staaten nachziehen und möglichst nach dem Vorbild Brüssels ebenfalls Standards setzen für verlässliche KI.
Caroline Born über neue europäische Regelungen für den Einsatz von künstlicher Intelligenz. 3 Landesverbände der AfD, nämlich in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt, sind vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft und damit darf der Verfassungsschutz geheimdienstliche Mittel gegen die AfD einsetzen, gegen diese Landesverbände, um sie zu beobachten, etwa V-Männer oder die Telekommunikation unter bestimmten Auflagen abhören. Die Bundespartei der AfD wiederum wurde 2021 vom Bundesamt für Verfassungsschutz als extremistischer Verdachtsfall eingestuft. Dagegen hat die AfD geklagt, ist vor das Oberverwaltungsgericht NRW in Münster in Berufung gegangen und heute ist schon der 2. Prozesstag. Der startete erstmal mit vielen Beweisanträgen der AfD. Sie stellt Fragen, wie arbeitet der Verfassungsschutz, wie gewinnt er seine Informationen? Felicitas Böselager beobachtet das für uns. Was bezweckt die AfD damit? Ist das Verzögerungstaktik?
Ja, das wirft die Gegenseite der AfD jedenfalls vor, dass sie bewusst Prozessverschleppung betreibt. Das weist die AfD allerdings vehement von sich. Aber man konnte den Eindruck heute schon gewinnen. Es war sehr zäh heute Vormittag. Die AfD hat einmal gebeten, den Prozess um 6 Wochen zu verschieben. Das wurde abgelehnt. Dann hat sie an einer Stelle gebeten, die Öffentlichkeit auszuschließen. Da standen alle Zuschauer und Zuschauerinnen dann draußen in Münster im Nieselregen. Schließlich hat sie den insgesamt 5. Befangenheitsantrag an den Vorsitzenden gegen den Vorsitzenden Richter Buck gestellt. Den hat der Senat dann abgelehnt, zum 2. Mal mit der Begründung des Rechtsmissbrauchs. Die Anwälte der AfD, die argumentieren, es ginge ihnen hier nicht um Prozessverschleppung, sondern allein darum, Sachverhalte aufzuklären. Aber daran konnte einen schon der ein oder andere Zweifel beschleichen heute. Viele der Anträge, der Beweisanträge waren nahezu gleichlautend. Die hätte man sicher bündeln können. Und vielleicht, das weiß man nicht, steht dahinter die Taktik, Gründe für eine Revision zu finden. Das ist allerdings Spekulation. Immerhin wurde dann ab heute Nachmittag tatsächlich inhaltlich verhandelt.
Also dann reden wir über die Inhalte. Was waren da die Kernpunkte?
Ja, der Verfassungsschutz wirft der AfD vor, dass sie einen Unterschied macht zwischen ethnischen Deutschen und Deutschen mit einem deutschen Pass. Da argumentiert der Verfassungsschutz, dass die AfD die Menschen mit Migrationshintergrund zwar rechtlich gleichstelle, aber sie de facto zu Menschen zweiter Klasse degradiere. Als Belege dafür hat der Verfassungsschutz beispielsweise Zitate von Björn Höcke angeführt. Die AfD hat auch das von sich gewiesen und argumentiert, dass es zwar Aussagen von einzelnen Parteimitgliedern gäbe, die wörtlich Blech wären, aber dass solche Aussagen nicht der tatsächlichen Haltung der AfD entsprechen. Und dann wurden 3 Zeugen gehört, die AfD-Mitglieder mit Migrationshintergrund sind. Und die haben gesagt, dass sie in der AfD keine Diskriminierung erfahren hätten.
Und wie geht es jetzt mit diesem Prozess weiter? Heute der 2. Verhandlungstag, gerade zu Ende gegangen. Wie geht es jetzt weiter?
Ja, also der Prozess ist eben zu Ende gegangen. Sie sagen es, jetzt müssen neue Verhandlungstermine gefunden werden. Das ging im Vorfeld noch nicht. Das kann jetzt einige Wochen dauern. Und wie viele Verhandlungstermine dann angesetzt werden, das ist auch noch unklar.
Also es kann noch ein ganz schön langer Prozess werden. Wir werden es weiterhin beobachten. Danke, Felicitas Böselager, unsere NRW-Landeskorrespondentin. Damit enden auch bereits diese Informationen am Abend. Im Studio war Maria Grunwald. Ich sage danke für Ihre Aufmerksamkeit und kommen Sie gut durch den weiteren Abend.